oder wenn man noch irgendwas aufbauen oder vielleicht schon sogar wieder reparieren muss. Ja, das ist schön, dass wir Weihnachten zwei volle Tage haben dürfen. Auch wenn das dieses Mal auf einen Sonntag mittrifft, kommt man fast ein bisschen durcheinander. Was ist jetzt heute? Gestern war doch schon Sonntag, jetzt ist heute nochmal Sonntag. Weihnachten, ihr Lieben, das ist ein ganz besonderes Fest. Wir haben es leider fast reduziert auf Geschichte und so ein bisschen Lichter, aber da ist viel, viel mehr, was zu Weihnachten gehört. Geschenke gehören mittlerweile einfach dazu, sind nicht mehr wegzudenken. Aber Weihnachten hat diese Welt von Grund auf verändert. Ich habe mal versucht, in der Vorbereitung mir ein bisschen vorzustellen, wie es wohl wäre, wenn es Weihnachten nicht gegeben hätte. Wie würde diese unsere Welt aussehen, wenn es Weihnachten nicht gegeben hätte? Ich habe nach relativ kurzer Zeit wieder aufgehört, darüber nachzudenken, weil es eigentlich unvorstellbar ist. Man kann sich das nicht vorstellen, wie diese Welt aussehen würde, wenn es Weihnachten nicht gegeben hätte. Unvorstellbar. Was für ein wunderbares, großartiges Geschenk, dass es diesen Kairos, diesen Moment in der Zeitgeschichte, diesen besonderen Zeitpunkt gegeben hat. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt war, da war es soweit. Vor dem eigentlichen Weihnachtsgeschehen damals in Israel, da hat eine bedrückende geistliche Stimmung eigentlich geherrscht. Da gab es 400 lange Jahre zwischen dem letzten Propheten Maleachi bei uns im Alten Testament und dem Beginn des Neuen Testaments. 400 lange Jahre, wo Gott scheinbar geschwiegen hat. Jedenfalls die Bibel schweigt über diese Zeit zwischen Maleachi und dem Neuen Testament. Ursprünglich habe ich gedacht, wir setzen hier mal eine Pause ein von 4 Minuten. Aber nee, das ist viel zu lang. Dann habe ich gedacht, wir machen mal 40 Sekunden Pause. Aber das ist auch trifft nicht den Kern. Jedenfalls gab es da eine bedrückende geistliche Stille. Aber dann, ihr Lieben, dann war Weihnachten. Dann offenbart sich Gott in einer nie dagewesenen Art und Weise. Wenn man es menschlich ausdrücken wollte, dann könnte man vielleicht denken, Gott hat alle Kräfte zusammengenommen, er hat alles gebündelt, um dann noch einmal ja, wirklich sich zu offenbaren. Er hat einen großen Anlauf genommen, um sich final dann zu offenbaren, aber nein, es war nicht so. Gott muss nicht einen Anlauf nehmen, wie wir Menschen vielleicht. Er muss nicht alle Kraft irgendwie bündeln und zusammenhalten, um es dann loslassen zu können. Es war kein Kraftakt nötig, wie wir das vielleicht denken. Es hat sich nur, in Anführungszeichen, das ereignet, was längst vorausgesagt war im Alten Testament. Der Zeitpunkt der Kairos war gekommen und Gott sandte seinen Sohn in diese Welt. An Weihnachten erfüllt sich die Zeit. Wunderbar, dass das so ist. Und dieser Neuanfang, könnte man denken, der müsste eigentlich im theologischen Zentrum damals in Jerusalem stattfinden. Aber so war es nicht. Es war auch nicht bei den Priestern, wo man denkt, das sind doch die Adressaten, wenn das neue Geistliche beginnt, dass das bei den Priestern beginnen sollte. Nein, wir wissen es alle aus der Weihnachtsgeschichte, es hat bei den gering geachteten Hirten, bei denen begonnen, die ja für nichts geachtet oder die für wenig geachtet gewesen sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es uns Christen in diesen Tagen, in dieser Zeit geht. Wir werden ja manchmal auch belächelt und vielleicht wirst du ganz konkret belächelt. Egal, ob du jetzt von zu Hause aus zuschaust irgendwo oder ob wir hier sitzen. Da denken die Leute, die müssen jeden Sonntag zur Kirche rennen. Was ist mit denen los? Haben die so ein schlechtes Gewissen? haben die so viel auf dem Kerbholz, dass sie da jedes Mal neu zur Kirche gehen müssen. Aber nein, wir gehen zum Gottesdienst, weil uns das ein Bedürfnis ist, ein tiefes Bedürfnis. Vielleicht belächeln dich deine Nachbarn. Du bist ein Stück weit ausgegrenzt. Du gehörst zu denen, die man nicht besonders achtet. Aber dann darfst du wissen, dass Jesus auf deiner Seite ist, weil er ist zu den Benachteiligten, zu den Verachteten gekommen. Vielleicht müssen wir das auch immer wieder einmal bedenken in unseren Gottesdiensten, dass wir einladend sind, auch für Menschen, die vielleicht so ein bisschen am Rande stehen, dass die Platz haben dürfen bei uns, dass die dazugehören und dass wir die auch dann nicht ausgrenzen, wenn vielleicht von ihrer Kleidung her nicht alles so ist, wie wir uns das vielleicht wünschen würde. Jesus ist auf der Seite von denen, die benachteiligt und die ausgegrenzt sind. Ihr kennt alle diese Balkenschaukeln, wie man sie auf den Spielplätzen trifft. Und ihr wisst auch, wie diese Balkenschaukeln funktionieren. Ganz entscheidend ist, wen man auf seiner Seite hat. Das ist das Entscheidende. Wenn ich das richtige Gewicht, wenn ich die richtigen Leute auf meiner Seite habe, dann macht das den entscheidenden Unterschied. Und das dürfen wir wissen. Jesus, Gott, ist auf unserer Seite. Als ich die Weihnachtsgeschichte wieder neu gelesen habe, habe ich auch gedacht, haben die Engel damals ein Orientierungsproblem gehabt, als sie in Bethlehem gelandet sind und nicht in Jerusalem? Nein, das Gegenteil. Sie haben eine Punktlandung hingelegt. Im Alten Testament steht in Micha 5, Vers 1, aus Bethlehem wird er kommen. Von daher, wer seine Bibel damals gekannt hat, wer die Schriften gekannt hat, für den war klar, es kann kein anderer Ort sein. Es wird und es muss Bethlehem sein. Es hat begonnen wie bei der Schöpfung damals. Es ist hell geworden. Licht hat aufgeleuchtet. Das Neue hat begonnen. Eine Art Neuschöpfung. Und dann waren die ersten Worte, das hat Tobi auch am Heiligen Abend gesagt, fürchtet euch nicht. Wie nötig haben wir das gerade in unserer Zeit? Fürchtet euch nicht. Aber dieses fürchtet euch nicht, das ist an eine Person, das ist an Jesus gebunden. Ich kann euch 100-mal zurufen in diesen Tagen, fürchtet euch nicht. Das hat wenig Bedeutung, weil keine Autorität dahinter stecken würde, wenn ich euch das nur sage. Aber weil es Jesus, weil es die Engel in Auftrag Gottes gesagt haben, deshalb ist es keine leere Floskel. Deshalb hat es Kraft und deshalb kann es das bewirken, wozu wir es tatsächlich brauchen, nämlich getrost zu sein und dass wir uns tatsächlich nicht fürchten, weil wir auf einem guten Fundament stehen. Fürchtet euch nicht, das löst nicht sofort die Probleme auf, so wie wenn die Sonne scheint und der Schnee dann plötzlich schmilzt und nicht mehr da ist. Fürchtet euch nicht, das ist wie ein weit verzweigtes Wurzelwerk eines Baumes, der im Wind zwar sich biegt und vielleicht auch ächzt, aber der dann standhaft bleibt, weil er eben dieses tiefe Wurzelwerk hat. Von daher, lasst uns als Christen Tiefwurzler sein, keine Flachwurzler, sondern Tiefwurzler. Dann haben wir Trost und Hoffnung und dann können die Krisen und die verschiedenen Schwierigkeiten, die es im Leben gibt und wo die Bibel auch sagt, dass das nicht alles an uns vorbeigehen wird, gerade auch in bewegten Zeiten, wie wir sie jetzt haben und wie sie vielleicht noch kommen werden, dann werden wir standhaft bleiben dürfen und dann müssen wir auch keine Angst haben, dann sind wir tief in unserem Innersten getrost, einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Die Geburt von Jesus, das ist das zentrale Ereignis. Aber es ist noch viel, viel mehr, was drumherum geschieht. Nicht alles gleichzeitig, nicht alles sofort, aber es ereignet sich im Umfeld von diesem zentralen Ereignis, das mit der Geburt von Jesus beginnt. Mit ihm, ihr Lieben, bricht das Reich Gottes an. Johannes sagt, kehrt um, tut Buße. Das Reich Gottes ist nahe herangekommen. Mit Jesus kommt Gnade und Wahrheit in diese unsere Welt, sagt Johannes in seinem Evangelium ganz am Anfang. Alle Völker sind eingeschlossen in diesen Heilsplan. Gab es vorher nicht so. Es war angekündigt, ein Licht zu erleuchten, die Heiden. Aber dann ist es Realität geworden. Gott versöhnt, indem er selber den Preis bezahlt, war vorher ganz anders. Der Geist Gottes wird ausgegossen in die Herzen von Menschen. Ein Teil von Gott lebt in denen, die Jesus glauben, die zu ihm gehören. Die Schrift erfüllt sich. Das können wir einander nicht oft genug sagen. Wir können uns auf die Bibel verlassen. So wie es in der Vergangenheit gewesen ist, so wird es auch mit den zukünftigen Dingen sein. Wir können uns auf Gott, auf sein Wort verlassen. Wir sind nicht verlassen, wir können uns ganz tief darauf verlassen. Eine neue Zeitrechnung hat begonnen, obwohl es meines Wissens nicht befohlen war. Ich kenne keine Stelle im Alten oder im Neuen Testament, wo da irgendwo stehen würde, wenn Jesus gekommen ist, dann muss man die Zeitrechnung anpassen und es fängt wieder alles bei Null an. Nein, es war nirgends befohlen, aber der Kairos, der Zeitpunkt, hat sich auf den Chronos, auf die Zeitrechnung ausgewirkt. So wunderbar ist Gott und so handelt er in diese Zeit hinein. Wir vergessen das manches Mal, dass das alles letztendlich mit Weihnachten zusammenhängt. So ein großes, wunderbares Ereignis, das da stattgefunden hat, mit so viel Auswirkungen. Wie können wir diese Einmaligkeit von Weihnachten, wie können wir dieses besondere Ereignis in der Weltgeschichte einigermaßen angemessen feiern? Also, dass es nicht nur um gutes Essen und Trinken geht, gehört auch zu Weihnachten dazu, dass wir das Haus festlich schmücken, dass wir einander beschenken. Aber darüber hinaus, wie können wir dieses Ereignis, einmalige Ereignis, einigermaßen angemessen feiern? Ich weiß nicht, wer von euch den Freundesbrief der FTA, der Freien Theologischen Hochschule in Gießen bekommt. Ich bekomme den seit schon längerer Zeit. Und da stand eine Geschichte drin, die sehr eindrücklich macht, auf was es eigentlich an Weihnachten ankommt. Und diese Geschichte, die möchte ich euch jetzt erzählen. Ausgangspunkt dieser Geschichte ist ein Krippenspiel, wie es sie an Weihnachten viel und an vielen Orten gibt. Da kommen Maria und Josef und natürlich das Kind in der Krippe vor, das Jesuskind. Und natürlich auch dieser Herbergswirt, der Maria und Josef im barschen Ton abweist. Alles voll, ich habe keinen Platz, zieht weiter. Eigentlich kommt dieser Wirt in der Bibel, in der biblischen Geschichte, gar nicht vor. Aber natürlich steht er für eine Gesellschaft, für eine Welt, die Jesus ablehnt, die auf Distanz geht dem Retter der Welt gegenüber, die ihn tragischerweise ablehnt. Kein Platz, kein Interesse, keine Zeit. Für die Wirtrolle sind damals, und ich denke, das ist bis heute auch noch so, meistens Jungs herangezogen worden, so die größeren Jungs, die ein bisschen so den kräftigen Typ auch verkörpern. Und so war es auch in diesem Krippenspiel. Eigentlich war der 9-jährige Walder, so hat dieser Junge damals geheißen, etwas zu groß und er war auch etwas zu behäbig. Sein Gemüt war eher schlicht, er war fast ein bisschen zu ruhig für einen umtriebigen Wirt, wie man das erwarten würde. Aber seine Statur, weil er einfach kräftig gewesen ist, die hat dieses Nein dem jungen Paar gegenüber eine Wohnung zu überlassen, hat das unterstrichen. Und dann kam diese Aufführung am Heiligen Abend. Josef und Maria sind vor die Herberge getreten und haben an die Tür geklopft. Und dann hat sich die Tür in der Kulisse aufgetan und dieser Walter trat heraus und hat, wie es seine Rolle vorgeschrieben hat, gesagt: Mein Haus ist voll, sucht euch einen anderen Platz. Bei mir geht es nicht mehr. Alles ist nach Plan gelaufen. Und dann hat Josef geantwortet: Herr, wir haben schon überall gesucht. Wir sind so erschöpft. Meine Frau ist hochschwanger. Bitte, bitte, nehmt uns auf. Nein, hat Walter weiter gerufen, mit etwas brüchiger Stimme schon. Und dann ist geschehen, was damals nicht im Drehbuch gestanden ist. Als Maria und Josef sich umgedreht haben und gebeugt ihren Weg gezogen sind, da schossen dem unbeholfenen Jungen, dem Walter, plötzlich die Tränen in die Augen. Und dann hat er dem jungen Paar nachgerufen: Bleibt hier, ihr könnt mein Zimmer haben. Ihr könnt mein Zimmer haben. Die Zuschauer damals haben diesen Satz nie wieder vergessen in ihrem Leben. Ihr könnt mein Zimmer haben. Dieser Junge, dem fast niemand etwas zugetraut hat, der hat intuitiv ganz plötzlich begriffen, um was es an Weihnachten eigentlich, um was es an Weihnachten wirklich geht. Nämlich, Jesus will nicht nur in diese Welt kommen, er will in mein ganz persönliches Leben kommen. Ihr könnt mein Zimmer haben. Das ist Weihnachten. Ihr könnt mein Zimmer haben. Das ist Weihnachten. Mein Weihnachten macht nur dann wirklich Sinn, wenn wir sagen: Jesus, komm du in mein persönliches Leben. Übernimm du das Steuer, setz du die Prioritäten in meinem Leben. In einer bewussten Willensentscheidung, dass wir das auch wollen, nicht nur irgendwie so daher sagen. Eine Herzensangelegenheit sozusagen. Ich kann mich noch so gut erinnern, bei mir war das nicht an Weihnachten, sondern es war mitten im Sommer, im August 1973, als ich diese Einladung ausgesprochen habe: Jesus, komm du in mein Leben, übernimm du das Steuer. Damit hat alles begonnen und mein Leben ist neu geworden, hat sich verändert. Auch wenn ich in einem frommen Elternhaus aufgewachsen war, aber das war noch einmal eine ganz neue Dimension. Ja, und so ist es. Manches Mal muss man diese Entscheidung, Jesus, komm du in mein Leben, muss man wiederholen. Man muss sie erneuern. Vielleicht, wenn irgendwo Wildwuchs entstanden ist und wenn Dinge zugewachsen sind, man einfach im Trott des Lebens drin gewesen ist, wenn die Gottesbeziehung gelitten hat. Vielleicht ist das bei jemand, der heute Morgen da ist oder der uns zuhört oder zuschaut, auch so, dass da die Gottesbeziehung gelitten hat. Vielleicht ist es dran, das zu erneuern. In diesem Jahr vielleicht noch, den paar Tagen, die noch bleiben. Vielleicht auch gerade heute, an diesem Sonntag, an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag. Vielleicht gerade jetzt, wo du gerade hier bist und das bewusst wird, dann diese Erneuerung auszusprechen: Ja, du sollst Platz haben in meinem Leben. Du kannst hier bleiben, du kannst mein Zimmer haben. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Simon hat schon angedeutet. Wie kann es praktisch aussehen, ihr könnt mein Zimmer haben? In der Weihnachtsgeschichte, da gibt es dieses junge Mädchen, die Maria, vermutlich zwischen 15 und 20 Jahre alt. Manche meinen auch, dass sie noch jünger gewesen ist, zwischen 15 und 17 vielleicht. Das ist aber nicht so entscheidend. Jedenfalls ist da Maria, dieses junge Mädchen, und sie hat dieses Thema, Jesus Platz einzuräumen im Leben. Die hat das sehr praktisch und sehr konsequent umgesetzt. Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, da begegnet uns Maria, die Mutter von Jesus. Sie bekommt Besuch von einem Engel. Die allermeisten von euch kennen diese Geschichte. Und dieser Engel, der bringt der jungen Maria, eigentlich ein Teenager, würden wir heute sagen, eine Hammernachricht. Man kann es nicht anders sagen. Eine Hammernachricht, die sie da trifft. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Boah, ich denke, das ist nichts, was man sich zu Weihnachten wünscht. Als betroffene Person nicht und auch in der Rolle der Eltern nicht. Wenn da plötzlich die Tochter ankommt und sagt, da war was, unverheiratet, wie die Maria damals gewesen ist. Sie war jemanden versprochen, dem Josef, verlobt, würden wir heute sagen. Aber mehr war da nicht. Und deshalb sagt die Maria auch, als sie diese Engelerscheinung hat, sie ist so aufgeklärt, dass sie weiß, dass wenn man eine Engelerscheinung hat, daraus entsteht keine Schwangerschaft. Das wusste sie. Und deshalb sagt sie, wie soll das gehen? Ich bin jemand versprochen, ich bin verlobt, aber wie gesagt, mehr ist da nicht. Und dann sagt der Engel, der Geist Gottes wird es bewirken. Da kann man nur ausatmen. Zum Glück ist das so, dass der Geist Gottes das bewirkt hat. Wenn Josef der Vater von Jesus gewesen wäre, dann wäre Jesus nur ein Mensch, wie wir auch. Und dann könnte er nicht der Erlöser, der Erretter dieser Welt sein. Das war notwendig. Auf was es mir heute Morgen ankommt, ist die Reaktion der Maria. Wie diese junge Frau, dieser Teenager, auf diese Begegnung mit dem Engel reagiert hat. Sie sagt am Ende von dieser ganzen Begegnung mit dem Engel, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Oder du kannst mein Zimmer haben, wenn wir an dieser Geschichte bleiben. Wir haben da keine belesene und lebenserfahrene Frau vor uns, die diesen bedeutungsvollen Satz sagt. Ein Teenager, jemand zwischen 15 und 20 Jahren. Wenn wir vielleicht mal in unserem Bekanntenkreis da durchgehen, wer passt in dieses Raster, wer ist in dieser Altersstufe, was würden die wohl sagen? Ich formuliere mal eine andere Antwort, wie sie auch hätte sein können, für mich persönlich jetzt. Und ich sage, ich bin der Wolfgang Wenninger und ich mache mein Ding. Das wäre auch ein bedeutungsvoller, aber gleichzeitig ein verhängnisvoller Satz. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Ich mein, ist in meinem Satz vorgekommen. Bei Maria ganz anders. Ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ihr Lieben, könnte dieser Satz, dieser kurze Satz, dieser prägnante kurze Satz von Maria so etwas wie ein Lebensmotto für uns sein? Eine innere Lebenshaltung, die sich sehr wohl nach außen auch äußert und auswirkt. Auf diesen Satz gibt es kein Copyright. Man darf das kopieren, man darf das für sein Leben, für sein persönliches Leben übernehmen. Ich bin des Herrn Magd. Ich habe mich gefragt, wie kommt es dazu? War diese Maria ein Ausnahmetalent, wie es immer wieder auch mal Menschen gibt mit ganz besonderen Fähigkeiten? Hat es was mit ihrer Erziehung, mit ihrem Elternhaus zu tun gehabt, dass sie so reagiert hat? Hat es etwas mit Vorbildern zu tun gehabt? Ich übertrage das mal in unsere Zeit. Sonntagsschullehrer, Sonntagsschullehrerinnen, Jugendmitarbeiter, die Zeit im Gottesdienst, wie er eben damals gewesen ist. Vermutlich hat es da verschiedene Prägungen gewesen, aber die Bibel schweigt darüber. Wir wissen es letztendlich nicht. Lass uns noch mal ein bisschen näher darauf hinsehen, was diese Maria da gesagt hat, was sie tut. Sie verortet sich. Die Maria, dieses junge Mädchen, verortet sich. Sie sagt, ich bin deine Magd. Ich bin Magd oder auch Dienerin, Sklavin könnte man sagen, abhängig von Gott, dem Herrn, eine Abhängige des Herrn. Interessanterweise verbindet sie mit dieser Aussage das Nichtige, nämlich ihre Position, mit dem großen, lebendigen Gott. Ich bin des Herrn Magd. Da entsteht eine Verbindung zwischen dieser jungen Frau, die bedeutungslos gewesen wäre, wenn sie nicht diese Beziehung gehabt hätte zum lebendigen Gott. Aus dieser Magd und der Verbindung, ich bin des Herrn Magd, ich stelle mir das vor wie ein Kabel, das da zwischen den beiden gewesen ist, da entsteht diese besondere Geschichte, die daraus sich ergibt. Da verbindet sich das kleine Nichtige mit dem ganz Großen, das Sterbliche mit dem Ewigen. Nur Magd zu sein, nur Magd, ohne Magd des Herrn also, nur Magd zu sein, das ist eigentlich nicht erstrebenswert und das ist auch nicht wirklich zukunftsträchtig. Aber Magd des Herrn sein, das ist eine ganz andere Nummer. Das ist etwas, was ich mir wünsche, ein Knecht, ein Diener des lebendigen Gottes zu sein. Man kann ja in die Rolle einer Magd, eines Knechts, eines Sklaven oder einer Sklavin zwangsweise unfreiwillig kommen, so wie das in der Vergangenheit gewesen ist und wie es das heute teilweise auch noch gibt, indem man ja vielleicht in eine Beschäftigungssituation gerät, die dem entspricht, dass man eher ein Sklave der Arbeit wird. Das wünscht man niemand und deshalb hat man Sklavenarbeit, wo der Herr alles bestimmt hat, man war willenlos ausgeliefert. Das wünscht man niemand und deshalb hat man das auch abgeschafft. Man kann in unserer heutigen Zeit Sklave von Arbeit sein, von Süchten, von Geld, allem Möglichen, wenn wir da nicht vorsichtig sind. Aber dann gibt es auch das andere, das Gegenteil, dass jemand sagt, ich will freiwillig in eine Abhängigkeit von jemand kommen, freiwillig sich in den Dienst einer Sache stellen, nicht zwangsweise, sondern freiwillig. Ich will ein Diener von dem und dem werden. Darum geht es hier. Maria stellt sich in den Dienst, der weit über ihr eigenes Leben hinausgeht. Ich bin eine Dienerin des Herrn. Das ist auch die Herausforderung für unser Leben, immer wieder neu. Wie sehe ich mich? Bin ich eher jemand, der dient und der dienend unterwegs ist, oder jemand, der im Gegenteil unterwegs ist, eher jemand, der herrscht, ein Herrscher, ein Solo-Diener, der nur sich verantwortlich ist oder der angebunden ist, Diener des lebendigen Gottes zu sein, ein Diener des Herrn oder doch mein eigener. Ich fordere euch heraus, auf einer Skala von 1 bis 10 mal versuchen, eine Selbsteinschätzung vorzunehmen und zu machen. wenn ihr auf dieser Skala von 1 bis 10 eine Selbstbewertung vornehmen müsstet, wäre es dann eher eine 1, ich bin ein Diener oder eine Dienerin des lebendigen Gottes, des Herrn, oder wäre es eine 10, ich bin weniger ein Diener oder eine Dienerin? Wenn man so ganz schnell von sowas überrascht wird, ist es vielleicht nicht ganz einfach, da eine ordentliche Bewertung zu machen, aber dass man sich vielleicht einmal wieder neu überlegt, wo stehe ich eigentlich auf dieser Skala? Geht es eher Richtung 1, ein Diener des lebendigen Gottes zu sein, eine Dienerin? Ist das, was mein Leben beschäftigt, mit dem ich mich immer wieder auseinandersetze? Oder geht es eher in die andere Richtung? Und ihr Lieben, es ist nie zu spät, da neu die Prioritäten wieder zu setzen und zu sagen, ja, an diesem Platz will ich eigentlich nicht weiterbleiben. Ich möchte mich verändern. Ich möchte wieder das Neue mir vergegenwärtigen. Ich möchte mir dieses Beispiel von der Maria einprägen und möchte Dienerin, ein Diener des Herrn sein. Das Zweite, was Maria sagt, ist so eine Art freiwillige Einverständniserklärung. Eine Zustimmung, die aus tiefem Vertrauen entspringt. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Auch wenn das ein Wagnis ist. Und das war's für diese junge Frau, zweifelsohne. Es braucht sehr wenig Fantasie, was hinter dem Rücken von Maria wahrscheinlich damals getuschelt worden ist. Ja, da hat sich eine tolle Story ausgedacht. Da ist noch kaum jemand anderes vorher draufgekommen. Samuel hat in seiner Predigt am letzten Sonntag uns ermutigt, Schritte vorwärts zu machen, nicht bei dem Hauptsache errettet stehen zu bleiben, sondern weiterzugehen, geistlich zu wachsen. Was für eine vorbildhafte Haltung spricht aus dem, was Maria hier gesagt hat. Ich bin des Herrn Magd und mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich stimme dem zu. Ich bin mit einverstanden. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Die Ausgangsfrage war, wie können wir Weihnachten, dieses besondere Ereignis in der Weltgeschichte, einigermaßen angemessen feiern? Ich glaube, eine gute Antwort wäre, diese Haltung von Maria zu übernehmen. In dieser inneren Haltung von der Maria, da liegt die Antwort. Ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Der Geist Gottes, ihr Lieben, der wird uns in diese Richtung treiben. Und unsere Aufgabe, unsere Möglichkeit ist jetzt, das Segel zu setzen und uns diesem Wind des Geistes Gottes auszusetzen, damit er uns vorwärts bringen kann, damit wir nicht stehen bleiben bei ich bin errettet und das genügt mir. Die Segel zu setzen und Kurs zu halten, das können wir tun. Das hat nichts damit zu tun, dass wir uns selbst etwas Wesentliches, Geistliches aneignen können. Aber ohne unsere Zustimmung, so wie das bei Maria auch zum Ausdruck gekommen ist, da wird es nicht gehen. Ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Es geschieht nicht gegen unseren Willen, sondern nur mit unserer Zustimmung. Ja, das will ich, das möchte ich ganz neu. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man heute im Internet irgendwo unterwegs ist und eine Seite aufruft, da wird immer wieder um unsere Zustimmung gebeten. Und man muss das Häkchen setzen. Ja, ich stimme zu. Und die allermeisten, die setzen das, ich gehöre auch dazu, und wir lesen das nicht, weil das so umfangreich ist und in so einem in einer Art und Weise geschrieben ist, dass einem schnell da die Gedanken kreisen und dann stimmt man halt zu. Um so eine Zustimmung geht es hier nicht, sondern es geht hier um eine Zustimmung, die wirklich aus dem Herzen herauskommt. Ja, das möchte ich, weil ich glaube, dass das das Beste ist, was meinem Leben passieren kann. Platz haben, immer wieder neu Platz machen in unserem Herzen. Das ist die Herausforderung für die letzten Tage in diesem Jahr. Und das wird ein Stück weit auch Herausforderung bleiben im neuen Jahr, im 2022. Maria hat es nicht nur einmal getan. Später, als Jesus schon geboren war und die Hirten im Stall dann gekommen sind, um das Jesuskind anzubeten, da hat sie am Schluss auch gesagt, oder es steht von ihr geschrieben, dass sie das bewegt hat in ihrem Herzen. Sie hat nicht nur einmal gesagt, es geschehe mit mir, so wie du es gesagt hast, sondern das war ein Teil von ihrem Leben. Sie hat sich damit auseinandergesetzt, sie bewegte es in ihrem Herzen. Sie hat darüber nachgedacht, sie hat es eingeordnet, sie hat Platz gehabt für den Herrn, Platz für das Reich Gottes. Das wünsche ich mir wirklich aus tiefem Herzen auch für mich. Es gibt so viele Dinge, die auch wichtig, scheinbar wichtig sind und die auf uns zukommen und die wir auch bewältigen müssen, die wir nicht auf die Seite schieben können. Aber dass wir die Prioritäten nicht verlieren und dem Reich Gottes wirklich Platz geben in unserem Leben. Das wünsche ich für mich und das wünsche ich für uns als Gemeinde und damit auch für jeden Einzelnen von euch ganz persönlich. Ob jetzt heute Morgen als Zuschauer zu Hause oder hier, die wir im Gottesdienst sind. Gott segne euch und schenke es, dass der Geist Gottes wirklich hineinblasen kann in das Segel, das wir selber auch aufstellen, damit er uns in die richtige Richtung treiben kann. Amen. Ja, ich möchte noch beten. Lasst uns aufstehen dazu. Vater im Himmel, vielen Dank für dein Wort. Manches Mal kann so ein einzelner Satz mit wenigen Worten sein, der so bedeutungsvoll ist und der uns auch so viel zu sagen hat. Danke für dieses junge Mädchen, für diese junge Frau und ihre Antwort, die so weitreichend und so tief gewesen ist und auch heute für uns noch Bedeutung hat. Schenk uns dieses Herz, dass wir bereit sind, uns als Dienerinnen oder Diener von dir zu verstehen, dass wir uns verbinden mit dir und aus dieser Verbindung mit dir dann auch unser Leben gestalten und vorwärts gehen können. Und ja, schenke uns, dass wir es immer wieder neu zulassen, dass das geschieht, was du für unser Leben gedacht hast, dass wir es ausfüllen an dem Platz, auch wo du uns hingestellt hast. Jesus, wir beten dafür, dass das geschehen kann in dieser Welt. Und wir beten auch für die vielen Menschen, die jetzt mit uns in diesen Tagen Weihnachten gefeiert haben und vielleicht den tiefen Sinn nicht kennen, weil es ihnen niemand vorher erklärt hat, weil sie sich vielleicht auch keine Gedanken groß darüber gemacht haben. Begegne du ihnen ganz neu auch in diesen Tagen und schenk du, dass dieses Licht des Evangeliums, das Licht, das von dir kommt, in ihr Herz hineinschauen und hineinscheinen kann. Wir befehlen uns dir an. Du kennst unsere Wege für den Rest dieses Tages und für die neue Woche und auch fürs neue Jahr. Danke, dass wir uns auf dich verlassen können, dass du da bist, weil dieses Fürchte dich nicht uns gilt an jedem Tag. Amen.